Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn es ja mal an einem Tag getan wäre, die Armut beseitigen. Heute wäre zumindest ein passender Termin dafür, denn vor 25 Jahren haben die Vereinten Nationen den Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut ausgerufen. Seitdem leben tatsächlich weniger Menschen in Armut, aber es sind vor allem die Menschen südlich der Sahara, die unter extremer Armut leiden. Über die Gründe weiß Rainer Thiele mehr. Er leitet den Bereich Armutsminderung und Entwicklung am Kieler Institut für Weltwirtschaft. Guten Morgen, Herr Thiele.
Guten Morgen.
Warum erreicht der Fortschritt nicht auch das südliche Afrika?
Also Afrika hat relativ viele schwierige Bedingungen. Es geht geografisch, hat Afrika Nachteile. Es ist die Institutionen der Länder sind auch nach 30, 40 Jahren nach der Kolonialzeit noch problematisch. Also es gibt eine Reihe von Gründen, die aber auch, wir haben ja 54 Länder in Afrika, das ist auch sehr unterschiedlich zwischen Ländern. Also das, es gibt durchaus auch Erfolgsgeschichten in Afrika, aber im Durchschnitt hat die Armutsminderung in Afrika eben nicht so spektakuläre Züge angenommen wie beispielsweise in China.
In der Armutsforschung gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Einer davon ist jetzt gerade mit dem Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet worden. Und der ist sehr praxisnah und untersucht, ob man Moskitonetze gegen Malaria verschenken, verkaufen oder subventionieren sollte. Was halten Sie von dieser Art Feldversuch, um Armut zu erforschen?
Also ich bin sehr, sehr froh gewesen über diesen Nobelpreis, der an Herrn Banerjee, an Frau Duflot aus Frankreich und Herrn Kramer vergeben worden ist, weil sie tatsächlich versuchen, ganz genau zu erforschen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um Armut erfolgreich zu bekämpfen in Projekten. Sie sind da ein Stückchen vorangegangen gegenüber der Vergangenheit, wo man sehr mit pauschalen Rezepten gearbeitet hat.
Vor 4 Jahren ging nämlich die Auszeichnung an Angus Deaton, der die Experimente scharf kritisiert, aber auch die Entwicklungshilfe insgesamt. Und Deaton sagt, Entwicklungshilfe festigt korrupte Strukturen. Ist Entwicklungshilfe Teufelszeug?
Leider hat Angus Deaton in Bezug auf Afrika sehr häufig recht, dass tatsächlich korrupte Regime im Amt gehalten werden durch Entwicklungshilfe. Aber sein Urteil ist meines Erachtens zu pauschal. Auch vor diesem Hintergrund ist es gut, dass der Nobelpreis dieses Jahr an die drei schon genannten Namen gegangen ist, weil sie ein differenzierteres Bild zeichnen und zumindest teilweise auch Hoffnungsschimmer zum Vorschein kommen.
Was bringt es, dass man inzwischen auf den Begriff Entwicklungshilfe verzichtet und stattdessen von Entwicklungszusammenarbeit redet?
Das ist schon nicht nur semantisch, sondern es ist tatsächlich so, dass die Entwicklungshilfe früher sehr stark dominiert war von der Sicht der Geber und die Nehmer der Entwicklungshilfe sozusagen kaum Mitspracherechte hatten. Und das hat sich schon so sukzessive, also nicht in einem Schritt, sondern sukzessive gewandelt. Und der Anteil Nehmerländer an der Entwicklung der Programme hat deutlich zugenommen. Und das ist ein Vorteil, weil dann die Nehmerländer auch wirklich selber Eigentum an diesen an den Maßnahmen haben und sie dann auch langfristig nachhaltig durchführen können.
Deutschland gibt ja 22 Milliarden Euro aus im Rahmen der EU-Entwicklungszusammenarbeit. Und das tut man ja nicht nur aus reiner Nächstenliebe, sondern man will ja damit auch Fluchtursachen bekämpfen. Funktioniert das?
Nur zum Teil. Also die Entwicklungshilfe ist erstmal nur ergänzend zu der lokalen Entwicklungspolitik in den Ländern selber zu sehen. Und dann gibt es die Frage, ob Entwicklungshilfe tatsächlich Perspektiven für die Menschen zum Bleiben bereithält. Die Entwicklungsunterschiede zwischen den afrikanischen und europäischen Ländern sind ja sehr groß und da kann die Entwicklungshilfe nur einen kleinen Teil beitragen. In einigen Fällen ist das aber durchaus möglich, Menschen dazu zu bewegen, in ihren Heimatländern zu bleiben, wenn Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden, wenn zum Beispiel auch öffentliche Dienstleistungen verbessert werden, wie Kliniken, wie Schulen. auch die Ausstattung mit Lehrern und so weiter. Also es gibt da durchaus Möglichkeiten.
Umgekehrt werden ja die Mittel für die sogenannten fragilen Staaten gekürzt. Inwieweit ist das auch ein gefährliches Manöver, weil sich die Lage dadurch ja womöglich weiter zuspitzt?
Ja, das ist in gewisser Weise eine Dilemmasituation. Also die Mittel an diese Länder werden deshalb gekürzt, weil man beobachtet hat, dass viel von diesem Geld veruntreut wird. Selbst wenn es um humanitäre Hilfe geht, landet das oft in den Taschen der herrschenden Eliten. Im Südsudan hat man das beispielsweise gesehen. Also es wird inzwischen der einzige fragile Staat, an dem sehr viel Entwicklungshilfe vergeben wird, ist Afghanistan. Alle anderen Länder werden weniger bedacht, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, dass diese Mittel versickern.
Welcher Betrag müsste denn aufgewendet werden, um zu kontrollieren, dass tatsächlich jeder Euro auch da ankommt, wo er hin soll?
Also Beträge kann man da kaum nennen.
Und ich meinte das jetzt eher auch so prozentual. Also wenn ich so einen Euro habe, lässt sich dann irgendwie beziffern, was Kontrolle kosten würde? Auch also ein Euro? Muss ich da nochmal einen drauflegen?
Vielleicht weniger und es wird kontrolliert. Also es ist nicht so, dass die Geber einfach das Geld aus der Hand geben und nicht kontrollieren. Aber dennoch müssen sie natürlich mit den Regierungen vor Ort zusammenarbeiten. Es ist sehr schwierig, diese Regierung zu umgehen. Also ich würde sagen, auf einen Euro müsste man nochmal 20, 30 Cent für die Kontrolle drauflegen. Aber das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt.
Den Internationalen Tag zur Beseitigung der Armut haben wir zum Anlass genommen, um über internationale Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen. Und das mit Rainer Thiele vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Ich danke Ihnen sehr.
Bitte.